Ich will heute Morgen ein längeres Stück lesen von einer Geschichte, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, nehme ich an. Wenn ihr ab und zu mal in die Bibel geschaut habt, dann kommt die schon auch vor. Es ist ein ganzes Kapitel, ihr müsst also ein bisschen Aufmerksamkeit mitbringen, aber ich will einfach das ganze Ding lesen. Ich kann da jetzt nicht einzelne Sachen rausziehen. Ich lese aus Johannes 11 und da geht es um Lazarus. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit dem Haar die Füße getrocknet hatte. Und Lazarus, der krank geworden war, der war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte: Es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht während des Tages, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen: Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird am letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hineiseilte. Sie dachten, sie wolle wohl zum Grabe gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frauen der Juden, die sie begleiteten und die mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ans Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten: Er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er doch nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umherstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viel aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation irgendetwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch doch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaiaphas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem Jahr Hohepriester war, und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. An jenem Tag fassten die führenden Männer des syrischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jetzt sind wir ja so knappe zwei Wochen von Karfreitag entfernt. Und auch im Leben Jesu sind wir an der Stelle, ich weiß nicht genau, ob es 2 Wochen waren, aber relativ nahe an dem dran, was dann kommt. Relativ kurze Zeit später zieht er dann auf seinem Esel ein in Jerusalem und wir wissen alle, dass dann am Freitag dieser Woche feiern wir dann auch, er gekreuzigt wird und am Sonntag wieder aufersteht. Und das dürfen wir nächste Woche auch mit der Fastengebetswoche nochmal ganz bewusst miterleben. Aber bevor wir da ankommen, noch einmal diese Geschichte von Lazarus und auch von den Pharisäern, die von jenem Tag an nun ratschlagten, wie sie ihn töten könnten. Knappe 2 Wochen, bevor sie es dann geschafft haben, erfolgreich getötet haben. Und der Ausgangspunkt von diesem Gedanke, wir wollen ihn töten, ist eigentlich eine Geschichte, deren Verlauf sich keiner so richtig gewünscht hat. Also wenn wir sie fragen würden, die Einzelnen, die Martha, die Maria, den Lazarus sowieso, die Jünger, aber auch die Pharisäer, alle waren nicht so richtig zufrieden mit dem, wie das Ding da ablief. Lazarus, der jüngste Bruder von Martha und Maria, ist krank. Man weiß nicht genau, ob Martha und Maria einfach alt waren und die Männer schon gestorben oder ob sie richtig jung waren und ihren Vater oder ihre Eltern verloren hatten. Aber auf jeden Fall waren sie nicht verheiratet und das war schon mal ungewöhnlich für diese Zeit. Also sind sie da ohne Ehemann, ohne Vater und jetzt wird auch noch der jüngste Bruder krank. Und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Doch, sie wissen es, sie kennen doch Jesus. Und sie haben den Glauben und sagen, naja, der Bruder ist zwar krank, aber wir wissen, Jesus ist die Hoffnung, Jesus ist die Antwort. Und sie schicken nach Jesus und rufen ihn und sagen, hey, wenn der Jesus kommt, dann halte ihn und dann wird alles wieder gut. Und der Jesus, der bleibt aber erstmal noch 2 Tage und will nicht so recht. Und wenn man die Jünger da anschaut, wie die reagieren, als Jesus dann doch sagt, wir gehen 2 Tage später, dann weiß man, das war den Jüngern ganz recht, dass Jesus da nicht hin wollte, weil die hatten keinen Bock zu sterben. Sagt, naja, also Jesus, vor ein paar Tagen haben sie noch versucht, dich dort zu steinigen. Es ist nicht unbedingt mega sicher, dorthin zu gehen, strategisch schlecht. Geh lieber zu den Menschen, die dich gut finden, dann können wir dort irgendwie eine Basis aufbauen, von dort aus evangelisieren wir wieder die dich irgendwie umbringen wollen. Und Jesus sagt, nein, wir gehen. 2 Tage später sagt er, komm, wir gehen. Die Jünger protestieren ein bisschen und dann übernimmt der Thomas eher so die Petrusrolle und sagt, also, dann eben volle Pulle, dann sterben wir halt mit Jesus. Hoffentlich gehen wir in die Geschichtsbücher ein, komm, lasst uns wagen. Jesus kommt an, 4 Tage zu spät, hat sich keiner so gewünscht. Nichts ist so gelaufen, wie es hätte sollen. Lazarus ist früh gestorben, Jesus ist zu spät, selbst verschuldet zu spät, hat ihn noch nicht mal irgendjemand aufgehalten, sondern es war ganz allein seine Schuld, hat noch 2 Tage rumgetrödelt. Und dann ist die Frage natürlich auch an uns heute Morgen, wie reagiere ich in so einer Situation? Und das sind drei Reaktionen oder drei Menschen da drin oder drei Menschengruppen, die ich jetzt mit uns heute Morgen anschauen will. Und das erste ist die Martha. Wir kennen die Martha von der Geschichte von Maria und Martha, wo die Maria zu den Füßen Jesu sitzt und die Martha sorgt sich und will Jesus bedienen und wird dann ein bisschen wütend auf die Maria und sagt, hey, die Maria, die sitzt immer nur zu deinen Füßen und ich schaffe und tue und mache und versuche irgendwie das Essen hinzukriegen und sag dir doch auch mal, sie soll helfen. Und Martha hat da was gelernt an diesem Tag, wo sie ihr sagt, hey, du musst auch Prioritäten setzen. Ich sehe dein Herz, ich weiß, dass du dich um vieles kümmerst, dass du auch die Gabe des Dienens hast. Aber manchmal muss man einfach Prioritäten setzen. Diese gleiche Martha kommt jetzt auf Jesus zugerannt und es bricht aus ihr heraus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Es bricht aus Martha heraus, sie trauert. Und trotzdem will sie aber Jesus gleich signalisieren, aber ich zweifle nicht an dir. Ich check nicht, warum du nicht da warst. Ganz ehrlich, ich check's nicht, weil du hättest tun können. Wenn du da gewesen wärst, dann müssten wir jetzt nicht trauern, dann hätten wir unseren Bruder nicht beerdigen müssen. Das weiß ich. Und ich verstehe nicht, warum du nicht da warst. Ich verstehe nicht, warum du noch getrödelt hast. Ich verstehe das alles nicht. Aber an dir als Jesus, an dir als Retter, als Messias, an dir zweifle ich nicht. Ich weiß auch jetzt, selbst jetzt, wo ich so vieles nicht verstehe, weiß ich auch jetzt, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Es ist eine Antwort des Glaubens. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Schlimmer noch, Jesus hätte es verhindern können. Und Martha versteht es nicht, aber sie hält an ihrem Glauben, an ihn fest. Sie kennt seine Motive nicht. Sie versteht es nicht. Und es kommt ihr auch null in den Sinn, dass Jesus vorhat, den Lazarus wieder zum Leben zu erwecken. Das zeigt ihre spätere Antwort, weil Jesus sagt ihr, dein Bruder wird wieder auferstehen. Und sie ist gnädig und nimmt diesen Trost von Jesus an und sagt, ja, Jesus, ich hab's verstanden. Ich weiß es ja. Und danke, dass du mich darin nochmal bestätigst. Wenn wir dann alle in den Himmel kommen am letzten Tag, dann werde ich ihn wiedersehen und es wird ein glücklicher Tag sein. Danke für diesen Trost, lieber Jesus. Das nehme ich an. Jesus sagt aber, hey, nee. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung ist kein Event. Die Auferstehung ist kein Event irgendwo auf einem Zeitstrahl, wo ich dann sagen kann, naja, in 1000 Jahren oder in 500 Jahren. Es ist kein Moment in der Geschichte, die Auferstehung, sondern die Auferstehung ist eine Person. Und Jesus will ihr sagen, hey, die Auferstehung ist da. Sie ist da. Und Martha versucht irgendwie mit den Geschehenen klarzukommen. Sie versucht das, was passiert ist, irgendwie einzuordnen in ihr Glaubenskonstrukt, das sie eben hat. Jesus, der Messias, an den glaube ich ja. Der jüngste Tag, an dem wir alle irgendwann auferstehen werden, an den glaube ich ja. Und dann versucht sie das, was passiert ist, dass Lazarus gestorben ist, ihr Bruder nicht mehr da ist, einzuordnen. Jesus, ich glaube noch an dich und ich werde den Lazarus auch wieder sehen am jüngsten Tag. Sie hat das, was sie erfahren hat, in ihren Glaubensrahmen eingepackt. Und dafür muss man sie loben. Viele andere hätten wahrscheinlich gesagt, hey, ich zweifle an dem ganzen Ding. Jesus, ich kann nicht mehr an dich glauben. Und sie hätten es weggeworfen. Und Martha hat den Glauben, hält dran fest und sie ordnet das, was sie da erlebt und was vor ihr liegt, in dieses Glaubenskonstrukt ein. Aber indem sie es in ihren Glaubensrahmen einpackt, bleibt sie doch blind für das, was Jesus eigentlich tun wollte. Sie hat es nicht erahnt, sie hat es nicht gesehen, was Jesus eigentlich vorhatte. Maria, die hört, dass Jesus da ist und sie rennt zu ihm. Wir sehen, die Leute, die um sie rum sind, die checken gar nicht, was er jetzt so schnell da will. Und sie rennt davon und sie kommt zu Jesus und sie wirft sich vor ihm hin. Sie merkt, die Emotionen sind so da, sie weiß gar nicht wohin. Und dann sieht sie Jesus, sie wirft sich vor ihm hin und sie sagt genau das Gleiche wie ihre Schwester. Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie weint, sie trauert, sie hat überhaupt keine Kraft, das Geschehene irgendwie schon einzuordnen. Die Martha ist ja viel rationaler. Sie versucht das alles schon irgendwie zu deuten, was da passiert, aber die Maria keine Chance. Die weint einfach. Und sie weint bitterlich. Und sie hat nur diesen einen Gedanken noch zu Jesus hin. zu seinen Füßen. Und sie weiß, Jesus ist mein Zufluchtsort. Ich verstehe nichts, ich kann nur trauern. Ich hab keine Antworten. Ich will auch jetzt gar keine Antworten. Ich will einfach nur zu dir, Jesus, hin. Sie ist emotional völlig mitgenommen und es berührt auch Jesus. Jesus fängt an, mit ihr zu weinen. Obwohl Jesus ja weiß, so in ein paar Momenten kommt er dann aus dem Grab rausgelaufen, aber es berührt ihn, wie sehr Maria darunter leidet, unter diesem Verlust. Und wir kennen beide Reaktionen. Ich nehme an, dass wir beide Reaktionen kennen. Was uns die Schwestern zeigen, ist, dass sie jede auf ihre Art an Jesus festhalten. Die Martha schon durchdacht, emotional vielleicht ein bisschen distanzierter, ist eher ein rational denkender Mensch und sagt, okay, Dinge passieren, mir gefällt es nicht, ich traure und ich verstehe es auch nicht alles, aber ich weiß, was ich an meinem Glauben habe, ich weiß, was in Zukunft kommt und darin finde ich meine Zuflucht. Ich halte an dir fest, Jesus. Wohl den, der so denken kann. Wohl den, der so viel Klarheit hat, selbst im größten Leid und nicht im Glauben erschüttert wird. Und die Maria, die kann auch nicht denken. Sie ist einfach völlig von Sinnen, emotional aufgewühlt, sieht nicht mehr rein noch raus, aber auch sie hält einfach an Jesus fest, wirft sich zu seinen Füßen und sagt, ich kann gar nichts mehr denken, aber Jesus, hier bin ich. Sie halten jede auf ihre Art an Jesus fest. Und sie erleben ein Wunder, das sie nicht mal zu hoffen gewagt hatten. Und das ist eine Sache, die wir in der Bibel ganz, ganz, ganz oft sehen. Sie halten nämlich an Jesus fest, bevor das Wunder passiert. Nicht erst danach. Es wäre natürlich easy gewesen zu sagen, hey Jesus, ich zweifle an dir, ganz ehrlich. Du hättest da sein können, du warst nicht da, bla bla, hin und her. Und dann sagt Jesus, okay, ich erkläre es dir mal, Lazarus, komm heraus. Und dann glauben alle. So haben die Juden dort geglaubt. Sie haben an Jesus gezweifelt, ja, hätte er nicht mal kommen können und dann wäre er nicht gestorben, hin und her, bla bla. Und dann, als Lazarus hier vor ihnen steht, dann glauben plötzlich auch die Juden. Dann glauben die, die um sie rum waren. Dann glauben die, die vorher noch getrauert hatten. Aber Maria und Martha, die halten schon vorher an Jesus fest. Ähnlich wie Hiob, der mitten in seiner Trauer, mitten in dem, dass das alles ihm genommen wurde, dass er krank da lag, gesagt hat, aber meine Augen haben deine Errettung gesehen. Ich halte an dir, Gott, fest. Und da ging es ihm noch nicht wieder gut. Er hat dann Wiederherstellung erfahren, aber deswegen hat er nicht an Gott festgehalten. Der Moment war vorher da. Oder Daniels Freunde im Feuerofen, die zum König sagen, hey, du kannst uns jetzt da reinwerfen, wir wissen, Gott wird uns retten, aber selbst wenn er es nicht tut, daran hängt nicht unser Glaube. Wir werden nicht dich anbeten. Sie halten an Gott fest, egal wie die Situation herum ist. Abraham, der seinen Sohn opfern soll, hält an den Zusagen Gottes fest, hält an Gott fest, selbst wenn er es nicht versteht, weil er doch die Verheißung vor sich hat und jetzt umbringen soll. Da weiß er noch nicht, dass Gott das ganz anders vorbereitet hat und dann irgendwann das Böcklein da im Gebüsch steht. Das weiß er nicht. Paulus, vielleicht spitzt es zu und sagt, sterbe ich, so sterbe ich für den Herrn und lebe ich, so lebe ich für den Herrn. Ich mache mein Festhalten an Jesus nicht an den Umständen fest. Ich mache mein Festhalten an Jesus nicht an dem fest, was ich erlebe oder nicht erlebe. Auch nicht daran, ob meine Hoffnungen irgendwie wahr werden und meine Gebete wahr werden oder nicht. Sondern ich halte einfach an Jesus fest. Warum? Weil der Glauben nicht irgendein Ereignis ist. Weil der Glauben nicht irgendwie ein Punkt in meinem Leben ist, wo ich mich dann irgendwann mal entschieden habe, jetzt will ich Jesus nachfolgen. Sondern der Glaube ist eine Person. Und ich halte an ihm fest. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist nicht irgendein Event bei dir in deiner Biografie, sondern es ist eine Person, es ist eine Beziehung. Und an der halte ich fest, egal was in dieser Biografie sonst noch so abgeht. Der Glaube, ein einfaches Festhalten an Jesus. Und wir spüren, das fällt uns so schwer. Weil wir es doch oft von den Umständen abhängig machen. Wenn Gott dies oder das tun würde, ja dann könnte ich auch glauben. Und wir sehen uns vor dem Kreuz stehen, wo die Pharisäer und die ganzen, die vorbeilaufen, spotten und sagen, naja, wenn er jetzt herabsteigen würde, soll er doch den Elia rufen und der soll ihm helfen. Und wenn wir dann herabsteigen würden, ja dann würden wir auch an dich glauben. Wenn mein Leben so und so läuft, ja dann kann ich an dich glauben. Wenn meine Gebete wahr werden, ja, dann kann ich an dich glauben. Wir hatten mal in unserer Gemeinde, also meine ganz alte Gemeinde in Australien, da war eine Frau drin, die hat immer gesagt, ich vertraue Jesus, dass nicht bei mir eingebrochen wird. Und dann wurde doch bei ihr eingebrochen. Ja, dumm gelaufen. Und sie hat den Glauben verloren. Weil ihr Glaube darauf basierte, dass ihre Hoffnung, dass Jesus sie irgendwie beschützt, sich bewahrheitet. Und Maria und Martha zeigen uns hier was anderes. Sie sagen, es kommt nicht auf die Umstände an. Ja, wir trauern. Die Maria kann noch nicht mal einen Gedanken fassen, aber sie halten an der Person fest. Sagen, oh, mein Glaube rührt eben nicht von dem Erlebten her, sondern allein hängt dieser Glaube an Jesus. Und wir bewerten unseren Glauben oft anhand der Umstände. Und dann merke ich, da wird mein Glauben erschüttert. Ich brauche nicht weit gehen. Ich könnte wahrscheinlich jeden von euch fragen. Und ihr werdet alle Momente in eurem Leben haben, wo ihr sagt, da wurde ich enttäuscht. Da habe ich Dinge, die ich nicht verstehe. Da habe ich gedacht, jetzt kommt der Durchbruch und er kommt doch nicht. Da habe ich gedacht, meine Ehe ist irgendwie doch irgendwie gut unterwegs und jetzt doch nicht. Alles wieder im Chaos. Da habe ich gedacht, Jesus hat mich finanziell auf gute Beine gestellt und jetzt bin ich doch wieder so dran. Und wir alle haben so Momente, wo wir merken, da werde ich enttäuscht. Das sage ich zu Jesus, Jesus, wieso warst du nicht da? Wenn du da gewesen wärst, dann wäre es anders gewesen. Und dann hoffe ich, dass wir unseren Glauben nicht an diesen Dingen festgemacht haben, sondern dass wir an der Person Jesus festhalten. Dass wir an dieser Beziehung festhalten. Dass wir sagen, egal ob ich es schon in Gedanken fassen kann oder nicht, an dir, Jesus, halte ich fest. Egal ob das Wunder noch kommt oder nicht, an dir, Jesus, halte ich fest. Die dümmste Reaktion, die wir in der ganzen Geschichte lesen, ist natürlich die von den Pharisäern. Die hören von diesem Wunder, es wird ihnen erzählt, das ist ein Riesending. Wir lesen nachher, dass Lazarus durch diese Sache zu einer kleinen Berühmtheit wurde. Als Jesus dann reinreitet nach Jerusalem, dann ist der Lazarus dabei und gibt Zeugnis und alle sagen, ja, das ist der Lazarus, der tot und lebendig. Und hat es wahrscheinlich dann auch ein bisschen genossen, der gute Lazarus, ist ja auch okay. Und die Pharisäer hören das. Und sie machen sich Gedanken und sagen, naja, den Jesus, den mögen wir nicht so, weil der predigt immer so Sachen, die nicht so das sind, was wir unbedingt hören wollen. Und jetzt folgen eben mega viele Leute nach. Und sie merken, wir müssen ihn irgendwie kalt stellen. Und die Argumentationslinie, die sie dann fahren, ist sagen, naja, wenn das ganze Volk ihm nachfolgt, dann finden es die Römer nicht gut und werden sie uns alle auslöschen. Beweise haben sie dafür natürlich keine, aber das ist ihre Argumentationslinie und sie entscheiden sich, wir müssen ihn töten. Und das Absurde dabei ist, dass die religiösen Menschen, die Bibel damals ganz genau kannten, die alle Vorhersagen kannten, die gehofft haben und so weiter auf diesen Messias, dass die anstatt, dass sie das Leben feiern, das hier passiert ist, anstatt, dass sie feiern, dass da jemand im Tode war und dann wieder zum Leben erweckt worden ist, sie wünschen sich den Tod. Anstatt das Leben zu feiern, wünschen sie sich den Tod herbei für Jesus. Und natürlich, als treue Christen, lesen wir diese Geschichte und wir distanzieren uns von dieser Reaktion. Ja, das sind ja nicht wir. Das sind nicht wir, das hätten wir nicht gemacht, wie die Pharisäer. Da bin ich nicht dabei an der Stelle. Und ganz oft merke ich doch, da bin ich auch dabei. Vielleicht wünsche ich Jesus nicht unbedingt den Tod. Nee, da stehe ich drüber. Wir sagen, nee, Jesus, ich würde dir den Tod sicherlich nicht wünschen. Aber auch wir sind wie die Pharisäer. Wir wollen doch auch, dass Gott Großes tut. Wunderbar soll es sein, was Jesus tut. Die Welt soll es verändern. Wir wollen Hohenlohe, Erweckung sehen. Wir wollen Befreiung erleben. Wir wollen all die Dinge, die Pharisäer auch wollten. Das wollten die nämlich auch. Die haben ja noch auf ihren Messias gewartet, der sie errettet aus der Knechtschaft. Sie haben erwartet, dass eine Erweckung hindurchgeht und dass sie befreit werden von den Römern. All das haben sich die Pharisäer auch erwünscht. Sie haben sehnsüchtig darauf gewartet, darum gebetet, genau wie wir es auch machen. Auch wir beten darum, dass Erweckung stattfindet, dass Durchbruch stattfindet, Befreiung, Frieden, all die Dinge, wo wir so sehnsüchtig darauf warten, auch schon erlebt haben. Das Problem war, es kam in einer Form, die sie so nicht erwartet hatten. Jesus hat nicht ihre Vorstellungen und ihre Erwartungen erfüllt. Sie hatten andere Vorstellungen, andere Erwartungen und somit haben sie ihn abgelehnt, ja, sogar seinen Tod geplant, erfolgreich geplant, wie wir ja wissen. Und ganz ehrlich, wenn ich da in mein Herz reinschaue, dann sehe ich mich ganz oft auch so denken. Jesus, ich will, dass du wirkst. Ich will, dass du wirklich reinkommst mit all deiner Kraft, aber bitte nur so, wie ich das erwarte und nicht anders. Heiliger Geist, komm du mit allem, was du hast, erfülle du unseren Raum, aber bitte nicht so, dass es nachher nicht mehr zum Mittagessen reicht. Bitte nicht so, dass es peinlich für mich ist. Bitte nicht so, dass es mich zu sehr herausfordert, dass es ungemütlich wird. Dass ich in eine Situation komme, wo andere vielleicht dann komisch über mich reden. Nee, so bitte nicht. Wir wollen, dass der Geist Gottes fällt. Wir wollen, dass Jesus wirkt, dass der Vater uns anspricht. Aber bitte nur so, dass es in unser Schema passt. Und was, wenn nicht? Was, wenn der Geist Gottes fällt und es passt nicht in unsere religiöse Vorstellung? Es passt nicht in unsere Glaubenserfahrung, die wir bisher hatten. Was, wenn der Heilige Geist Dinge tut, die wir ganz komisch finden? Phänomene nennt man das im christlichen Bereich. Was, wenn dann einer plötzlich anfängt zu lachen mitten im Gottesdienst und er kann nicht mehr aufhören? Ja, was machen wir dem? Rausschmeißen? Was machen wir, wenn einer umfällt, weil ihn die Kraft Gottes so sehr berührt, dass er gar nicht mehr anders kann, als vor Gott vor die Füße fallen? Was machen wir, wenn einer so berührt wird, dass sich sein ganzes Leben ändert und er nicht mehr der gleiche ist? Was machen wir damit? Haben wir da Angst davor? Passt es nicht in unser Glaubensleben rein? Passt es nicht in unseren Erwartungshorizont, in unseren Gemütlichkeitshorizont, da wo es uns nicht zu sehr herausfordert? Wir sagen, Heiliger Geist, wirke, aber nicht so. Und ich sehe mich bei diesen Pharisäern sitzen, ganz ehrlich. Ich sage, ja, ich warte auf die große Erweckung, aber nur so, wie ich sie gerne hätte. So, dass es unsere Gemeinde nicht so sehr durcheinander bringt. Jesus, wir haben gerade ein Bauprojekt noch vor uns und wir bilden Studenten aus und mein Gehalt soll auch noch irgendwie gesichert sein und alles okay, aber bitte, bitte so, dass es irgendwie in den geregelten Bahnen weitergeht. Wenn Gott einen Weg für meine Situation hat, den ich mir so nicht vorgestellt hatte, anstatt sofortige Heilung macht Jesus erstmal noch 2 Tage Pause. Er kommt nach meiner Ansicht viel zu spät. Wenn ich spüre, dass das Dinge in meinem Leben nicht so laufen und ich weiß, Jesus wäre die Antwort, aber er bricht irgendwie nicht durch, was ist meine Antwort? Maria und Martha zeigen uns die Antwort des Glaubens, die Reaktion des Glaubens. Weil beide verstanden haben, es geht um die Person Jesu. Es geht nicht um ein Event. Es geht nicht um ein Ereignis. Es geht nicht darum, dass ich am 13. Februar 1979 mein Leben Jesus gegeben habe. Das ist wunderbar. Es geht um die Person. Ich bin die Auferstehung. Es geht um den persönlichen Jesus. Er ist der Eckstein unseres Glaubens. Er ist das Fundament, auf dem ich baue. Und vielleicht bist du zum Glauben gekommen oder hast du angefangen, dich über Jesus zu informieren, zu interessieren, weil doch irgendwas in deinem Leben passiert ist. Da war eine Gebetserhörung da. Oder du hast ein Zeugnis zugehört, wo vorne jemand gesagt hat, da habe ich gebetet und dann war das so und es war wunderbar. Oder es war eine Predigt oder ein Lied, wo du merkst, ja, dieses Ereignis in meinem Leben, das hat mich dazu ermutigt, das hat mich geradezu eingeladen, herausgefordert, Jesus anzunehmen. Wunderbar. Die Bibel wertet es gar nicht ab. Jesus wertet es gar nicht ab, dass die Juden, die da drumherum waren, anfangen zu glauben, weil sie das Zeichen gesehen haben. Wunderbar, wenn du so anfängst zu glauben. Wunderbar, wenn dich auf diese Art und Weise Jesus angesprochen hat. Aber wenn du dabei festklebst und dort bleibst, bei diesem Zeichenglaube, bei diesem Ereignisglauben, dann wirst du genauso schnell wie diese Juden in 2 Wochen am Kreuz stehen und sagen, tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Dann wird dein Glauben keinen Bestand haben. Und deswegen will ich uns heute Morgen einladen. Einladen, dass wir Jesus annehmen als Person. Dass wir uns nicht um die Abläufe und das zeitliche Geschehen und unsere religiösen Erwartungen abfolgen drehen, sondern ganz allein die Person Jesu als Anfang und Vollender unseres Glaubens annehmen. Und sagen, auf dich, Jesus, werfe ich mich. Bei dir, Jesus, berge ich mich und zu dir, Jesus, halte ich mich. Komme, was wolle. Ein paar Tage später kommt Jesus wieder vorbei. Er hat sich in der Zwischenzeit verborgen gehalten, also er war nicht, ja, weiß ich nicht, lebensmüde war, glaube ich nicht. Er hält sich verborgen, weil er weiß, die trachten mir nach dem Leben. Aber ein paar Tage später und geht ein großes Risiko ein, kommt er wieder vorbei. Martha und Maria, jede auf ihre Art und Weise, sie beten ihn einfach an. Wir lesen, Maria, sie dient ihm. Martha, sie dient ihm. Sie bereitet ihm ein Essen vor, sie bereitet das Fest vor. Und Jesus rügt sie nicht, dass sie so geschäftig ist, sondern Jesus sieht einfach und er lässt es geschehen und er weiß, das ist die Martha. So betet sie mich an. So zeigt sie mir ihre Dankbarkeit. Sie hat die Gabe des Dienens und sie gibt alles. Und die Maria hat nicht unbedingt die Gabe des Dienens, das wissen wir. Aber die Maria nimmt ein Öl, ein Parfümöl, ungefähr 36.000 Euro wert, und sie schüttet es einfach über Jesus aus. Martha dient Jesus. Wir können uns das vorstellen, wie sie ihm dient. Reine und pure Freude, dass sie diesem Jesus dienen darf. Diesem Fundament des Glaubens, an dem sie festgehalten hat. Noch bevor das Wunder da war, an ihm festgehalten. Und sie hat eine Freude und eine Reinheit in ihr und es sprüht nur sehr raus, sie will ihm dienen. Und Maria genau das Gleiche. Die reine und pure Freude, diese 36.000 Euro Öl einfach so zu verschwenden. Vor Jesus hinzuschütten, ihm über die Füße zu kippen, nicht mal über den Kopf, wo man sonst gemacht hätte, sondern einfach über die Füße zu kippen. Maria und Martha, beide beten ihn einfach an. Jede auf ihre Art und Weise. Weil sie wissen, Auferstehung, Glauben, Leben ist kein Event, kein Ereignis, sondern es ist eine Person. Und ich will uns heute Morgen einladen, wieder ganz neu zu dieser Person zu kommen. Wieder ganz neu zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, in meinem Leben stürmt es gerade oder auch nicht. Jesus, ich habe Enttäuschungen in meinem Leben, wo du 2 Tage zu spät gekommen bist und ich verstehe das nicht. Ich habe Hoffnungen und Erwartungen in meinem Leben, Jesus. Aber das ist nicht die Grundlage meines Glaubens. Deswegen lebe ich nicht, sondern du. An dir halte ich fest. Bei dir will ich sein, bei dir berge ich mich, bei dir docke ich an. Bei dir finde ich Zuflucht, zu dir halte ich mich. Wir wollen ein Lied singen, jetzt die Band auch nach vorne kommen. Das ist ein englisches Lied, eins meiner Lieblingslieder gerade. Let the king of my heart be the mountain. Jetzt kann ich es nicht mehr sagen. Ja, ihr könnt es ja nachher lesen. Die Übersetzung ist drunter. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Lied heute Morgen als Gebet singen.